Ich spreche in der Vergangenheit. Ich weiß heute mehr darüber als damals.
Ich wollte Sie fragen, glauben Sie das noch?
Ja, wissen Sie. Nicht mehr in dieser Schärfe. Aber.
Der historische Podcast der Universität Bern widmet der neuen Eskalationsstufe des israelisch-palästinensischen Konflikts eine Doppelfolge. Teil 1 diskutiert im Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Reinhard Schulze verschiedene arabische Perspektiven auf den Konflikt. Teil 2 bespricht mit Herrn Prof. Dr. René Bloch das Wiederaufflammen des Antisemitismus auch an westlichen Hochschulen. Mein Name ist Philipp Horn, das Podcast-Team des Historischen Instituts der Universität Bern und ich wünschen Ihnen ein interessantes Hörerlebnis. Einen Tag nach der Proklamation des Staates Israels im Mai 1948 marschierten reguläre Truppen der umliegenden arabischen Länder in das neue Staatsgebiet ein. Die israelische Bevölkerung, schrieb der israelische Friedensaktivist Uri Avneri in seinem Werk »In den Feldern der Philister«, befand sich im Krieg mit dem ganzen Nahen Osten. Bis heute stellen westliche und arabischsprachige Medien den ganzen Nahen Osten als einen Block dar. Dieser werde, je nach Perspektive, entweder von pro-palästinensischer Solidarität oder einer Ablehnung Israels zusammengehalten. Die Vielschichtigkeit der unterschiedlichen arabischen Perspektiven auf den Konflikt haben in diesem Narrativ oft nur wenig Platz. Unsere heutige Folge möchte der Vielschichtigkeit einen kritischen Raum geben, in einer analytischen, nicht moralischen Bewertung des Konflikts und seiner Geschichte. Das ist sicherlich eine Gratwanderung, klar ist aber auch, für eine Analyse der aktuellen Situation sind diese Perspektiven unabdingbar. Ich begrüße Herrn Prof. Dr. Reinhard Schulze, langjähriger Professor am Institut für Studien zum Nahen und Mittleren Osten und muslimischen Gesellschaften an der Universität Bern, der mit uns heute diese Gratwanderung versucht. Herzlich willkommen.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ich möchte ganz gerne beim Angriff der Hamas am 7. Oktober beginnen und dann von dort Schritt für Schritt eine historische Einordnung des Konflikts versuchen, eben mit Blick auf diese arabischen Perspektiven. Denn der Angriff vom 7. Oktober erscheint jetzt zwar in den letzten Wochen vielen als die Stunde Null dieses erneuten Aufbrechens des Konflikts. Der Angriff wurde jedoch von langer Hand geplant. Er hatte einen historischen Kontext und auch ein politisches Ziel. Deshalb wäre meine Frage an Sie, was war dieses Ziel der Hamas und wurde es erreicht?
Nun, Hamas hat sicherlich ein längerfristiges strategisches und politisches Ziel. Das besteht in der Errichtung einer islamischen Nation Palästina. Also es geht um die Errichtung, um die Geburt, um die Wiedergeburt dieser angeblich 1948 zerstörten politischen Idee und politischen Einheit. Und diese Wiedergeburt, diese Palingenese, wie man so schön sagt, soll durch die Kriegshandlungen von Hamas selbst quasi als Gottesauftrag umgesetzt werden. Das heißt, wir haben einen Nationsbildungsprozess, der als religiöser Prozess kodiert ist und auch zum Ende dazu führen soll, dass dieses Palästina als eine Art von islamisch-religiöser Staat, aber im Grunde noch sehr stark weltlich orientiert, als religiöser Staat existieren soll. Das ist sozusagen das große strategische Fernziel. Als dann vor 2 Jahren die ersten Planungen für die große Attacke vom 7. Oktober dann begonnen haben, die sollten wahrscheinlich am 6. Oktober beginnen, zum Jahrestag des Yom Kippur-Krieges, zum 50. Jahrestages, aber es hat sich wohl um einen Tag verzögert. Nun, als diese Planungen begonnen haben, war klar, dass es jetzt nicht darum geht, um eine neue Welle der israelisch-Gaza-Auseinandersetzungen, die es seit 2006 gibt. Also wir haben ja schon 5, 6 Gaza-Konflikte bisher erlebt, sondern es geht jetzt nochmal um so etwas, wie es auch in der Propaganda von Hamas hieß, um eine Art von Entscheidung. Diese Entscheidung soll jetzt herbeigeführt werden und sie kann nur herbeigeführt werden, wenn Israel gezwungen wird, in diese Entscheidung einzutreten. Mhm. Und der Angriff vom 7. Oktober war ein Angriff, der Israel in diese Entscheidung gezwungen werden sollte, hineingebracht werden sollte. Israel hat das ja auch entsprechend aufgegriffen und hat im Grunde genau das gemacht, was Hamas erwartet hat, nämlich diesen komplexen, totalen Angriff auf Gaza durchzuführen, was im Grunde wohl in der Planung von Hamas mit eingerechnet worden war.
Also könnte man sagen, sie sind in die Falle getappt.
Ja, so deuten es auch viele israelische Politikerinnen und Politiker, dass nach dem Angriff vom 7. Oktober die israelische Politik viel zu schnell reagiert hat. Man hätte erst mal sagen müssen, jetzt wir haben das sozusagen eingehegt, das Problem, und wir müssen uns über die politische und über die auch über die militärische Situation sehr viel mehr im Klaren werden, bevor wir in einer Art und Weise reagieren, die uns die Souveränität nimmt. Man hat ja den Eindruck gehabt, dass die israelische Reaktion sozusagen nachgeordnet war, eine Reaktion war auf das, was Hamas geleistet hat, in Anführungsstriche geleistet hat. Und das ist sicherlich nicht gerade jetzt für die Weiterentwicklung auch der politischen und militärischen Lage für Israel günstig gewesen.
Nun ist es so, dass die Hamas ihren Angriff ja nicht in einem historischen Vakuum geplant hat, sondern diese medial inszenierten Attacken auf israelische Ziele, häufig Zivilisten, haben ja bei verschiedenen palästinensischen Gruppen eine recht lange Tradition. Ab den 1960er Jahren machten palästinensische Kommandos zu spektakulären Flugzeugentführungen auf sich aufmerksam. Diese Strategie erreichte dann mit der Ermordung 11 israelischer Sportler bei der Olympiade in München 1972 einen tragischen Höhepunkt. Könnten Sie uns diese Strategie historisch einordnen? Warum wählten Teile der palästinensischen Nationalbewegung ab den 1970er Jahren gerade diese Form des medial inszenierten bewaffneten Kampfes?
Das ist die Form, die die sogenannten Befreiungsbewegungen, die palästinensischen Befreiungsbewegungen, ob es nun Fatah gewesen ist oder die Volksfront zur Befreiung Palästinas oder all die 7 anderen Organisationen, die es zeitweise gegeben hat. Diese Form der Gewalt ist nicht identisch mit der Form der Gewalt, die Hamas jetzt ausübt. Das sind zwei verschiedene Register förmlich, Gewaltregister. Für die alten Befreiungsbewegungen war Gewalt instrumentell zur Erreichung eines politischen Ziels gegen den Staat. Und der Staat stand im Vordergrund, nicht die Gesellschaft. Also man kämpfte nicht gegen eine Gesellschaft, sondern man kämpfte gegen einen Staat, weil man glaubte, dass in dem Moment, wo man den Staat bezwingt, dann auch die Befreiung möglich wird, also die Befreiung über den Staat oder über die Eroberung des Staates. Entsprechend wurden dann auch die Ziele gewählt, mit einer Ausnahme. Es gab schon in den 70er Jahren, frühen 70er Jahren, die Tendenz, dass Juden und Jüdinnen als besondere Feindkategorie identifiziert wurden. Also nicht nur einfach die bürgerliche Klasse oder die Unterdrücker oder der Zionismus oder so etwas, sondern die Juden und die Jüdinnen selbst als Personen wurden schon identifiziert und beispielsweise dann auch selektiert, in Anführungsstriche, aus der Masse von Geiseln, die etwa in einer Flugzeugentführung genommen worden sind. Und das ist natürlich schon ein Hinweis darauf, dass es nicht mehr die alte sogenannte revolutionäre Gewalt war, die jetzt im Vordergrund stand, sondern dass so etwas auch wie eine Art von Vergeltungsgewalt hineingekommen ist in den Modus der vor allen Dingen auch des Schwarzen Septembers und anderer Terrororganisationen der Zeit. Hamas macht das völlig anders. Hamas hat ein völlig anderes Ziel. Hamas greift die Gesellschaft an und nicht den Staat. Das heißt, Israel wird wahrgenommen, als wäre es so etwas wie ein Haufen von Kolonisatoren. Und diese Kolonisatoren, ob es ein Baby ist oder ob es ein erwachsener Mann ist, ist völlig egal. Das sind die Feinde und die sind legitime Ziele im Gewaltverfahren, im gewaltsamen Widerstand. Und die Befreiung bedeutet für sie sozusagen die Befreiung von der Gesellschaft, die als eine Art von feindlicher Gesellschaft das heilige Land besetzte.
Um in diese Richtung vielleicht weiter zu fragen, was in westlichen Medien, zumindest habe ich das Gefühl, häufiger untergeht, ist, dass die palästinensische Nationalbewegung lange Zeit keine islamistische oder religiöse Bewegung war, sondern in erster Linie eine säkulare. Sie haben jetzt angesprochen, dass sich das verändert. Wie und warum änderte sich das und inwiefern veränderten sich jetzt mit dieser Verwandlung auch die politischen Ziele der Nationalbewegungen, weil es ist ja vielleicht wahrscheinlich besser im Plural dann zu sprechen.
Auf jeden Fall, denn auch chronologisch muss man es differenzieren. Die Zeit von 1955 mit dem ersten Auftreten von Organisationen, die im Kontext von Fatah und von anderen Befreiungsbewegungen existieren sollten, das waren noch sogenannte panarabische Programme, die dort ausgenutzt wurden. Und diese panarabischen Programme wurden dann in den frühen 60er Jahren durch eher sozialistische Visionen ersetzt. Und diese sozialistischen Visionen hatten immer eine Art von Gesellschaftsutopie mit an Bord. Und die Gesellschaftsutopie war das Ziel, das eigentliche politische Ziel. Palästina wurde dann als eine Art von Gesellschaftsutopie gedacht, wo Juden, Christen und Muslime friedlich zusammenleben können, während in der alten panarabischen Idee die Juden gar nicht vorkamen. Und jetzt sozusagen eher eine Art von sozialistische fast romantische Vorstellung des Zusammenlebens politisch formuliert worden. Der Zionismus sollte dann mit verschwinden. Und dann kommt nach 1980 mit der Hinwendung der PLO zum Westen, das beginnt etwa 1980, 81, wo die PLO großer Anerkennungsbedarf im Westen gesehen hat, mit der Gründung dann von Niederlassungen und Vertretungen der PLO, etwa auch in Deutschland und in Frankreich verbunden. Da entsteht dann so etwas wie eine nationalkonservative Interpretation, die sehr säkular gewesen ist. In dieser Zeit, 1982, aber gleichzeitig in der Rezeption der islamischen Revolution in Iran, entsteht zuerst also ein Testen, ob der Islam dieses nationale Framing nicht mit aufgreifen könne. Und der Islam sozusagen als eine Art von Botschaft für die Nation mitgedacht wird. Es entstehen bei der Fatah, dann auch bei der PLO, erste Schriften über den islamischen Dschihad beispielsweise, die vorher gar nicht im Programm waren. Und schleichend wird es in den 80er Jahren ein bisschen mehr ausgetestet, ob das islamische Feld nicht tragfähig ist, um den palästinensischen Nationalismus zu definieren. Und das Wichtigere ist wohl, dass genau in der Zeit, in den 80er Jahren, weltweit das Vertrauen in ideologische Utopien, in die Wirkungsmacht von Utopien und als Gesellschaftsutopien völlig zusammenbrach und mit dem Ende der Ost-West-Ordnung, mit dem Ende des Sozialismus als politische Ordnung, wo schien sich das zu bewahrheiten? Und da ist dann der Islam eine Art von konservative Reinterpretation des ideologischen Feldes wirksam gewesen. Und das beginnt dann mit Sheikh Yassin, also dann 1987 dann Hamas gegründet. Da merkt man dann, neben der bürgerlichen Welt von Fatah gibt es jetzt so eine Art von islamischer Welt, die anfangs auch noch dieselben bürgerlichen Ideale prägte, die sich dann über die Jahrzehnte immer weiter radikalisierte, hin zu dieser Vorstellung, die wir anfangs angesprochen haben. Palästina ist eine islamische Nation.
Gehen wir vielleicht mal weg von der von dieser Innenansicht der palästinensischen Nationalbewegung und hin zu anderen arabischen Perspektiven auf diese Nationalbewegung. Die Königin von Jordanien hat in einer Rede vor einigen Wochen der westlichen Öffentlichkeit eine eklatante Doppelmoral vorgeworfen, weil sie die zivilen Opfer in Gaza nicht scharf genug verurteilen würde. Dabei hat sie die eigene komplizierte Geschichte Jordaniens mit der palästinensischen Nationalbewegung sicherheitshalber ausgespart. Diese palästinensische Nationalbewegung löste in den 70er Jahren den jordanischen Bürgerkrieg aus. Sie hatten vorher den Schwarzen September erwähnt. Können Sie uns das ein bisschen genauer erklären? Was ist der Schwarze September und welche Rolle spielte diese Nationalbewegung in anderen arabischen Ländern?
Nun, 1967 wandert die politische Elite der palästinensischen Gesellschaft aus der Westbank aus, vor allen Dingen nach Jordanien, und versucht sich dort auch als eine Art von autonome gesellschaftliche Ordnung zu etablieren in den Flüchtlingslagern, die rund um Amman und anderen Städten in Jordanien aufgebaut worden sind. Die politischen Bestrebungen in diesen Lagern waren so stark, dass die Eliten angefangen haben, eigene politische Geltungsansprüche gegen das Königshaus zu erheben. Das führte dann neben 1970, dann im Sommer 1970, zu den ersten militärischen Auseinandersetzungen zwischen den palästinensisch bewaffneten Kräften in den Flüchtlingslagern und der jordanischen Armee. Es wurde teilweise unterstützt dann auch von syrischen Einheiten. Und das zog sich doch über mehrere Monate hin bis in den April 1971 mit dem Ergebnis, dass letztendlich die gesamte politische Elite, die PLO und die Befreiungsbewegung, die sich bis dahin in Jordanien niedergelassen haben, aus dem Land gejagt worden sind. Und dabei sind bei diesem sogenannten jordanischen Bürgerkrieg sind zigtausend Menschen umgekommen. Und das ist dieser Schwarze September, aus dem sich dann heraus eine Organisation gebildet hat, die unter Salah Khalaf, also einem der Anführer dieser Zeit, die sich dann als Terrororganisation zu den Anschlägen dann unter anderem in München 1972 dann bekannt haben.
Die PLO rezentrieren sich im Libanon.
Die Auswanderung aus Jordanien folgt dann dazu, dass die meisten dann von der politischen Kräfte dann nach Libanon gehen, dort in den Lagern, vor allen Dingen in Beirut, in den Lagern, in Sabra Shatila und anderen großen Lagern, ihre politische Heimat gefunden haben, bis 1982, bis zur Invasion der israelischen Armee und dem berühmten Vertrag vom 15. August 1982, wo dann die PLO-Führung mit 20.000 Kämpfern Beirut verlassen mussten in Richtung Tunis. Das heißt also, man sieht sehr schön, das ist eine Art von Wanderbewegung, die die PLO-Führung durchgemacht hat. Und das ist eben die große, große Erblast, mit der die PLO zu kämpfen hat, dass sie die ganze Zeit immer als eine Art von Exilorganisation interpretiert wird. Hamas hingegen ist keine Exilorganisation. Hamas ist die bodenständige, die echte, im Gaza gebliebene Organisation, sodass eine Art von Elitenkonflikt entstanden ist zwischen Hamas auf der einen Seite, der bodenständigen, alteingesessenen Elite, und der Exilelite, die sich dann in den Palästen haben gut gehen lassen und die dann nach zurückgekommen sind 1995 und dann im Grunde versuchten wir, an die alten Pfründe der Macht heranzukommen. Das hat diesen großen Konflikt von 1995 bis 2007 geprägt, mit der Spaltung von Palästina dann zu einem Ergebnis geführt, was wir heute kennen.
Bleiben wir vielleicht zuvor noch einmal in den 70er und 80er Jahren und hören uns an, was Bashir Djamaliel, der spätere Präsident des Libanons, in einem Interview mit AP 1976 über die Nationalbewegung, die palästinensische Nationalbewegung im Libanon sagt.
Many people are wondering if you plan to move the Palestinians completely out of Western Beirut.
Well, it's not the turn now of West Beirut. It's too early to say what will be the next target. But there is a fact that the final target is to have one Lebanon free and clean of any foreign political and military presence. If they would like to stay in Lebanon, they may be welcome, but not as a political force or as a military force.
Er spricht ja jetzt klar von diesem Cleaning. Sie hatten Sabra und Shatila erwähnt. Es kommt ja dann nach der Ermordung von Bashir Djamaliel auch zu brutalen Massakern von Seiten der libanesischen christlichen Milizen an der palästinensischen Zivilbevölkerung im Libanon. Seit fast 80 Jahren leben Palästinenser im Libanon und auch in Jordanien unter eigentlich häufig katastrophalen Bedingungen in geflüchteten Camps. Wie wird innerhalb der Nationalbewegung der palästinensischen, aber auch in den arabischen Staaten drumherum mit dieser Erinnerung an diese innerarabischen Konflikte und diese Diskriminierung umgegangen?
Eigentlich gar nicht. Es gibt keine Erinnerungskultur diesbezüglich, sondern es gibt ein Verschweigen, eine Kultur des Verschweigens. Gerade die Auseinandersetzung im Libanon, aber auch in Jordanien 1970, 1971 sind eigentlich nur Themen für akademische Kreise, wenn sie sich damit befassen, wie historiografisch das Ganze aufzuarbeiten ist. Aber für die politische Öffentlichkeit ist das kein Thema. Genauso wenig ist es ein Thema, die Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung aus Kuwait 1991. Das heißt also, es gibt im Grunde keine wirklich innerpalästinensische Erinnerungsgeschichte, die jenseits der Ereignisse von 1948, jenseits der Ereignisse von 1967 steht. Und das ist sicherlich auch eine der Schwächen der palästinensischen politischen Öffentlichkeit, weil sie damit ihre Bandbreite ihrer Geschichte nicht richtig aufarbeitet und keine Art von Gerechtigkeit der eigenen Geschichte gegenüber entwickeln kann. Das ist ein struktureller Nachteil, den sie haben, der natürlich damit verbunden ist, dass die palästinensische Nationalbewegung in dem Freund-Feind-Schema fast im Sinne von Carl Schmitt versuchen, in Israel so eine Art von Primärfeind zu definieren, um sich selbst in eine Art von gemeinsamer großen Freundschaft darzustellen. Denn diese große innerpalästinensische Freundschaft darf nichts stören. Und selbst wenn Hamas was ganz Schreckliches macht, darf es diese innerpalästinensische Kohärenz nicht stören. Und dadurch gibt es keine wirkliche Auseinandersetzung mit der historischen Vergangenheit. Teilweise ist sie ja brutal gewesen, ja, für die palästinensische Gesellschaft. Was in Libanon, was in Jordanien, was auch in Kuwait passierte, wäre in einem ganz anderen nationalen Kontext schon fast ein Grund für eine politische Katastrophe. Aber für die palästinensische Gesellschaft ist eben die Präsenz Israels so hegemonial, dass eine Art von interner Reflexion über das, was die eigene Nationalgeschichte anbetrifft, praktisch nicht stattfindet. Da haben wir auch keine Transitional Justice, keine Übergangsgerechtigkeit, keine Formen von Auseinandersetzung mit der eigenen politischen Tradition. Und das ist sicherlich auch, wird auch sehr stark beklagt von einigen muslimischen Autoren, auch christlichen Autoren in der palästinensischen Öffentlichkeit.
Israel als primär Feind in dieser Erinnerungskultur, vielleicht mal zu einem primär Freund der palästinensischen Nationalbewegung, und zwar Katar, das es jetzt als Staat erst ab den 70er Jahren gab. In den letzten Wochen spielte Katar und auch schon in den Monaten zuvor eine Schlüsselrolle. In der Hauptstadt Katars, Doha, liegt das Exil vieler Hamas-Führer. Katar war in den vergangenen Jahren ein Hauptunterstützer der Hamas. Katar spielte aber auch eine recht konstruktive Rolle bei der Aushandlung des Geiselaustausches von vor zwei Wochen und eben der jetzt endenden Feuerpause. Wie erklärt sich der Aufstieg Katars zum geopolitischen Player oder zum Primärfreund dieser palästinensischen Nationalbewegung in den vergangenen Jahrzehnten?
Nun, ich will jetzt nicht die ganze Geschichte von Katar aufarbeiten, aber nur auf zwei Punkte hinweisen. Der erste Punkt ist, als Katar wurde ja entstand als politische Einheit 1878 in der Trennung von Bahrain. Das, und um sich auch symbolisch abzutrennen, nutzte Katar den Sport, den britischen Sport, der in Katar sehr gepflegt wurde, auch über Indien kommend, als eine Art von Aushängeschild. Das heißt, Katar war immer eine Sportnation. Das haben wir bis heute. Ne? Also Sport ist eins der großen Kapitalien, mit denen Katar hausieren gegangen ist. Ab 1960, da war Katar immer noch das Scheichtum und noch unter britischer Vormundschaft, möchte man fast sagen, kam dann der Islam hinzu, in Abgrenzung zu Saudi-Arabien und in Abgrenzung auch zu den Emiraten, nahm in Katar der Islam, der Muslimbrüder, so etwas wie eine Heimstatt auf, nachdem sie aus Ägypten vertrieben worden sind. Das war dann das Zweite. Dieses kulturelle Kapital, Islam, wurde immer wichtiger und überlagerte mehr und mehr sogar den Sport, sodass zwischen 1970 und 1900 und fast 2000 der Islam zu einem Aushängeschild von Katar wurde. Aber nicht irgendein Islam, sondern der Islam der Muslimbrüder. Das war ein sehr national, wertkonservativer, teilweise sogar politisch radikal ausgerichteter Islam. 1999 versucht nun Katar, die Muslimbrüder zu beerben, indem die Muslimbrüder als Organisation im Land verboten werden. Aber thematisch und strukturell wird das quasi als Regierungsauftrag mit übernommen. Das hält dann bis 2017. Solange war eigentlich der Konsens, dass Katar auch Islam als kulturelles Kapital neben dem Sport zu haben habe, anerkannt. Dann kommt die Krise mit Saudi-Arabien, wo in Saudi-Arabien der Islam als Staatskultur zurückgefahren wird. Und dann wird auch Katar in die Pflicht genommen, sich von den Muslimbrüdern zu befreien, was sie nicht taten. Dadurch kam es zu dieser Krise. Nachher muss Katar einlenken und ab 2019 die Muslimbruderschaft aus Katar im Grunde erstmal unter den Tisch zu kehren und nachher zu verbannen, sodass sie heute praktisch nicht mehr präsent sind. Aber an die Stelle des Feldes Muslimbrüder tritt nun in Katar die Idee ein, dass dann Katar so etwas wie das islamische Weltgewissen ist. Und dieses islamische Weltgewissen, das wird durch Al Jazeera, durch andere Medien stark porträtiert und natürlich jetzt stark auf Palästina, auf Gaza fokussiert. Und dieses Weltgewissen beauftragt Katar förmlich damit, auch als Weltmediator aufzutreten. Und nach den Erfahrungen mit Afghanistan, wo Katar doch mit den Amerikanern und den Taliban gemeinsam die Zukunft von Afghanistan haben aushandeln können, hat sich Katar so an das dritte kulturelle Kapital angeeignet, nämlich der internationale Mediator zu sein. Und jetzt ist Katar Sport, Islam plus internationaler Mediator. Diese Dreierrolle ist so stark und sie kommt quasi jetzt in Gaza zusammen, weil aus dem Sport dann auch noch schnell mal militärische Perspektiven abgeleitet werden. Und plötzlich haben wir sozusagen Katar als ja im Grunde der entscheidende Faktor, der entscheidende weltpolitische Faktor, dieses kleine Land, hat nun gut eine weltpolitische Bedeutung, die mindestens der von China, wenn nicht gar der USA entspricht.
Sehr spannend. Vielleicht noch mit Blick auf diese unterschiedlichen Interessen, die wir jetzt angesprochen haben und diese arabischen Perspektiven in der Geschichte des Nahostkonflikts. Welche Chancen und welche Herausforderungen sehen Sie für die Zukunft?
Also sicherlich aus der arabischen Perspektive keine einheitliche Wahrnehmung des Konfliktes mehr, sondern was sich jetzt abzeichnet, ist die einerseits die Unterstützerfront, die aus Algerien, Tunesien, teilweise Libyen, Syrien, Irak, Libanon besteht und die Front, die der Hamas ablehnt, sozusagen eine umgekehrte Bedeutung von Ablehnungsfront, die getragen wird von den Monarchien am Golf, Jordanien, Marokko und Ägypten. Mhm. Länder wie Sudan oder Libyen sind hier entschieden, weil da der Konflikt im Augenblick, der interne Bürgerkrieg, das noch verhindert zu entscheiden, welche Richtung sie einschlagen werden. Aber im Grunde haben wir eine Zweispaltung, mhm, eine Art von russisch unterstützte Vorstellungsraum, wo auch ganz stark russische Akteure aktiv sind in der politischen Propaganda. Das ist eben vor allen Dingen Algerien, Tunesien im Augenblick mit den Zentren und dann eben eine westliche Welt, fast schon israelisch mit beeinflusste Welt in den Emiraten, Saudi-Arabien und Bahrain vor allen Dingen. Das sind so die Player, die jetzt gegeneinander stehen. Das heißt, der Gaza-Konflikt wird immer mehr zu einem Auseinandersetzungsort zwischen zwei politischen Welten, zwei politischen Traditionen, die in der arabischen Welt existieren. Und es geht darum, wer von diesen beiden Blöcken als erstes in der Lage ist, die Zwei-Staaten-Lösung für Palästina wieder zu reaktivieren. Der royalistische, monarchistische, westliche Block sagt, die Zwei-Staaten-Lösung muss dazu führen, dass die PLO wieder die Oberhoheit auch in Gaza gewinnt und dann in Kooperation mit Israel zu einer neuen politischen Ordnung im Sinne der Abraham-Akkords führen soll. Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung will auch eine Zwei-Staaten-Lösung, aber eben doch mit Einschluss, wie es dann immer heißt, von Hamas. Das heißt, Hamas soll als politische Einheit erhalten bleiben und soll auch als Befreiungsbewegung anerkannt werden. Und die großen politischen Ziele sollen weiter auch Gültigkeit haben. Das ist sicherlich die eher auch in der russischen Propaganda, in der chinesischen Propaganda ausgerichtete Vision für die arabische Politik. Und diese beiden Politiken stehen sich im Augenblick sehr stark gegenüber. Sie werden von Iran, sie werden von der Türkei konträr alimentiert, sodass es eben nicht nur eine arabische Problematik ist, sondern eine nahöstliche Problematik ist. Und sie finden sogar Echos innerhalb der israelischen Öffentlichkeit. Also an dieser Trennlinie, die ich jetzt beschrieben habe, kurz skizziert habe, kann man ein bisschen auch die Zukunft ablesen. Es ist nicht klar, welche der beiden Richtungen die Hegemonie ausüben wird, sondern es wird sicherlich noch auch zu einer Art von innerarabischen Debatte kommen, wie die Zukunft zu gestalten wird.
Herr Schulze, vielen Dank für diesen Einblick in diese verschiedenen innerarabischen Debatten und vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Sehr gerne.
Gab es was, was wir nicht angesprochen haben, was aber unbedingt angesprochen
wurde? Also wir wollen ja die arabische Perspektive.
Genau.
Ach, das haben wir vergessen zu sagen. Ne?
Ja.
Die Apokalypse. Die haben Sie gar nicht angesprochen.
Die Apokalypse?
Die Apokalypse.
Dann sprechen wir...
Nein, das ist vielleicht auch nicht so wichtig, aber...
Doch, sprechen wir gerne über die Apokalypse.
Ja, weil ein Teil auch der Hamas-Propaganda darin besteht, eben in der Vorstellung, dass so etwas wie ein Endkampf jetzt stattfindet. Mhm. Das spiegelt sich auch in der israelischen Propaganda wieder. Da haben wir genau dasselbe, wo auch Teile der israelischen politischen Rechten, der religiösen Nationalisten, aber auch der amerikanischen christlichen Zionisten immer stärker die Ideen in den Vordergrund rücken. Jetzt geht's um das Ende. Mhm. Das heißt, der Krieg ist nicht nur ein Krieg, ein Weltkrieg. Nein, es ist ein Zeitenkrieg. Es ist der Krieg um das, was eben bei Ezekiel dann schon in der Bibel angekündigt wurde, als der große Kampf von Gog und Magog, mhm, also, um das Volk Israel, um die Nation, um Israel selbst.
Also wird religiös quasi immer mehr aufgeladen?
Immer mehr aufgeladen. Und dieses Gog-Magog-Bild, was in der israelischen Propaganda im Augenblick relativ stark ist, auch von Ben-Gvir und anderen immer wieder bedient wird zurzeit, mhm, das findet jetzt auch an der muslimischen Seite Anerkennung, weil im Koran auch Gog und Magog auftauchen. Und dort jetzt immer stärker auch gesagt wird, ja, das ist der Endkampf, den wir jetzt sozusagen anführen werden. Es ist nicht mehr unser Auftrag, es ist nicht mehr nur der Auftrag der Nation, den wir hier umsetzen, sondern es ist quasi ein religiöser Auftrag. Und dieses Echo haben sie auch in den USA bei den christlichen Zionisten, die nichts anderes machen, als zu sagen, wir christliche Zionisten müssen jetzt dieses Land Palästina zurückerobern, weil mit der Auseinandersetzung zwischen Gog und Magog auf der einen Seite und Israel, wofür sie ja dann stehen, Zion, auf der anderen Seite dann das Ende der Welt mitkommen wird. Dann kommen diese Vorstellungen des Antichristen rein und all das. Mhm. Und Hamas ist dann Gog.
Ja.
Oder Israel ist Gog.
Ja,
wer
ja,
auch immer.
Je nach Perspektive.
Ja, das ist aber so stark, ich hätte das nie gedacht, dass es so stark in den Vordergrund gerückt wird, dass man tatsächlich jetzt so eine Art von Armageddon.
Und wie kann das, also wieso rückt das so stark in den Vordergrund? Also ist das,
kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Das ist in den letzten 15 Jahren immer deutlicher geworden, dass so etwas kommt. In der palästinensischen Öffentlichkeit wurde ja das sogar terminiert, wurde gesagt, 2003, das war vor sieben Jahren, ne? 2023 wird Israel zerstört werden. Und das heißt, das wurde schon so angekündigt. Eigentlich war der August 2023 geplant. Sozusagen in der historischen Vorstellung, ne, in der alten Vorstellung. Das war dann aber etwas später. Aber es sozusagen in den Endzeitfantasien und Vorstellungen tauchte das Datum immer wieder auf.
Aber die bringen dann natürlich auch in Zugzwang, oder? Also solche natürlich. Endzeitfantasien bringen dann natürlich auch in Zugzwang.
Ja, klar.
Wenn man. Aber das ist von israelischer Seite nicht als ernstzunehmende Gefahr.
Das haben die nicht als, das wurde immer wieder publiziert, auch in den israelischen Medien wurde jetzt drüber gelacht, haben sie gesagt, dann sieht man, wie doof die Muslime sind, nicht, dass sie sowas glauben. Das tun die Amerikaner ja auch, Midwest genau dasselbe und Gaza das andere, das ist kein Unterschied. Und da haben sie sich ein wenig, glaube ich, einlullen lassen. Das haben die da nicht so stark ernst genommen, dass tatsächlich in bestimmten ultranationalistischen Kreisen, ultrareligiösen Kreisen in der palästinensischen Öffentlichkeit, oder man kann gar nicht mehr Öffentlichkeit sagen, was im Grunde jenseits der Öffentlichkeit steht, dann sich solche Vorstellungen eingenistet haben, dass das tatsächlich passieren wird.
Und zu realpolitischem Handeln.
Und sogar dann sogar zum pragmatischen Handeln wird. Mhm. Das hat man eben wohl nicht ganz so ernst genommen, wie man es hätte nehmen können.
Sehr interessant. Okay.
Deshalb spielt, glaube ich, die Idee der Apokalypse, so skurril sie ist, doch politisch eine gewisse Rolle, auch wenn sie sozusagen als eine theologische Konzeption überhaupt nicht ernst zu nehmen ist. Aber sie ist sozusagen als eine Art von Mobilisationsfaktor von Bedeutung. Das hat man jetzt nochmal, gerade als Salami, der iranische Kommandant der Revolutionsgarden, der gesagt hat, dann also jetzt, das war nur der Anfang, was wir jetzt am 7. Oktober erlebt haben. Das zweite Mal wird es so sein, dass Israel das nicht überlebt. Und das wird dieses Jahr noch stattfinden.
Das ist natürlich eine Drohkulisse.
Das ist eine riesen Drohkulisse, die da aufgebaut wird.
Aber jetzt, also weil Sie jetzt die theologische Perspektive reingebracht haben, jetzt müsste ich als Historiker dem natürlich entgegenhalten, Warnungen vor der Apokalypse, die kennen wir zuhauf, eingetreten ist sie ja nicht. Mhm. Das heißt, wie komme ich denn jetzt, oder wie kommt man aus so einer Rhetorik wieder raus? Also kann man das wieder entrüsten oder gibt es Beispiele dafür, wo das wieder abgerüstet wird? Weil wenn es sich nicht einstellt, dann
stellt es sich nicht ein. Nein, die palästinensische Debatte zeichnet sich dadurch aus, dass sie über 1000 Dinge gesprochen hat, aber sehr wenig erinnert. Mhm. Was wir vorhin schon angesprochen hatten. Ne? Das heißt, das Ausblenden von Vergangenem, von Erinnerten in einem politischen Raum ist fast schon typisch für die palästinensische Debatte. Das heißt, man braucht sich jetzt gar nicht mehr zu erinnern daran, ob vor einem Jahr das so und so versprochen wurde oder ob das, was versprochen wurde, eingetreten ist oder nicht eingetreten. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist sozusagen die aktuelle Situation, dass sie jetzt politisch und moralisch adäquat bewertet wird. Mhm. Das steht im Vordergrund. Und da wird eben zwischen Freund und Feind unterschieden, so als ob Carl Schmitt gelernt hätte, wie es dort zu sein habe, seine Theorie dort gelernt hätte. Ja. Ne? Also das ist schon markant. Mhm.
Gut, dann vielen Dank noch einmal für den Nachtrag des Gesprächs. Ja.